Jetzt wird es ein bisschen anders. Jetzt geht es um Sicherheit der Lebensmittel, um Risikowahrnehmung, Risikoeinschätzung. Sie kennen alle die Medienberichterstattung in der letzten Zeit, was so kursiert, was es gibt, welche Gefahren das da sind. Sie sehen, es gibt aber auch dann Vergleiche, dass man einfach sagt, Kokosnüsse im Urlaub sind gefährlicher wie Hai. Auch das könnte man dann sagen, als Risiko einschätzen. Wenn man sich anschaut, die Lebensmittelskandale der letzten Jahre, gehe ein bisschen zurück, Sie können sich alle an den Glykolskandal erinnern, dann kam BSE bei uns, dann 2001 der Arzneimittelmissbrauch ganz groß in der Schweinemast, 2008, da habe ich in der AGIS die Kommunikation übernommen, das heißt, da habe ich bis jetzt jedes Jahr einen ordentlichen Lebensmittelskandal gehabt, bis auf heuer, der fehlt heuer noch, ja. Aber das hat mit Dioxin angefangen, mit Gammelfleisch, dann haben wir gehabt Schummelschinken, Melamin haben wir gehabt, dann Listerien. Da muss ich sagen, da bin ich froh, dass wir da keimfrei sind in der Produktion, weil die Auswirkungen können Sie sich noch erinnern. Da gab es Todesfälle in Österreich, dann kam EHEC, dann kam Dioxin, aber auch Fukushima war 2011, 2013 der Riesenskandal, Pferdefleischskandal. Und Dauerthema bei uns sind an und für sich Pestizide und Kontaminanten in Lebensmitteln. Wie schaut es in der Lebensmittelsicherheit aus in Österreich? Es gibt einen Lebensmittelsicherheitsbericht seit 2011, der wird jährlich publiziert, Sie sehen hier auch den Link. Und wenn man sich da anschaut, was wird untersucht, wie hoch ist dann der Anteil der gesundheitsschädlichen Proben von 2013, das sind die letzten Zahlen, Sie sehen, da werden so durchschnittlich im Jahr über die letzten Jahre über 30.000 Proben untersucht und der Anteil der gesundheitsschädlichen Proben liegt bei 0,4%. In den letzten Jahren gemittelt kann man sagen 0,6. Die Gesundheitsschädlichkeit nimmt ab. Die meisten Beanstandungen sind Irreführungen und falsche Kennzeichnung oder Kennzeichnungsmangel. Das ist ganz einfach, da wird einfach der Konsument getäuscht, aber letztendlich liegt dann keine Gesundheitsschädlichkeit vor. Wenn aber bei einem Lebensmittel eine Gesundheitsschädlichkeit vorliegt über Gutachten und das Ganze nur gemeingefährlich ist, dann ist der Produzent verpflichtet, eine Produktwarnung zu machen. Man muss schauen, dass an und für sich der Rückruf gemacht wird, dass die Bevölkerung gewarnt wird, ja, je nachdem, wie die Vertriebskanäle sind. Wenn das österreichweit ist, dann muss er das öffentlich machen. Wenn er das nicht macht, macht es die oberste Behörde, das ist das Gesundheitsministerium, beauftragt dann uns als AGIS, diese Produktwarnung durchzuführen. Ansonsten ist es ein Rückruf von der Firma selber. Und Sie sehen hier die Entwicklung, auch das nimmt zu. Wir haben 2013 haben wir 62 Produktwarnungen und Rückrufe von Firmen selber. Von den Einteilungen her, da sehen Sie die Lebensmittel, aber sehr hoch ist die Rate bei Arzneimitteln. Die sehen Sie ja, da kennen Sie auch unser Bundesamt für die Sicherheit im Gesundheitswesen, wo ja dann auch die Sicherheitswarnungen publiziert werden. Ganz wesentlich ist jetzt, wie werden denn Risiken im Lebensmittelbereich eingeschätzt? Da gibt es eine Untersuchung europaweit, das Europarameter ist da gemacht zu den Lebensmittelrisiken. 27 Mitgliedstaaten, über 27.000 Leute sind befragt worden. Und an erster Stelle, ganz oben bei den besorgniserregenden Risiken im Lebensmittelbereich, sind immer Pestizide. Dann ist GVO ein Thema, dann Rückstände im Fleisch wie Antibiotika, Hormone, Zusatzstoffe und so weiter. Dann am wenigsten besorgt ist die Bevölkerung, hier haben wir nur die Auswertung für Österreich in Bezug auf Nanopartikeln und hier sehen Sie, ernährungsbedingte Krankheiten sind im Mittelfeld. Wir selber haben eine ähnliche Umfrage gemacht, mit was den gleichen Ergebnissen auch wieder besonders risikoreich werden eingeschätzt. Pestizide, andere Verunreinigungen und Sie sehen, am wenigsten waren es hier BSE, auch wenn man das heute wieder machen würde, wäre es auch ungefähr gleich. Gentechnik ist so im Mittelfeld drinnen, dann mangelnde Lebensmittelhygiene im Haushalt und außer Haushalt, im allergische Reaktionen im Mittelfeld. Wenn man sich das jetzt anschaut, gibt es da Veränderungen in den letzten Jahren, nimmt die Besorgnis ab, nimmt sie zu, sehen Sie ganz einfach hier, dass alles, was angeschaut wird, bis auf neuartige Viren in Tieren, das hat abgenommen oder BSE nahm ab, kam es aber bei den klassischen besorgniserregenden Risiken wie Pestizide und so weiter, Antibiotika, zu einer Zunahme. Wird sich auch in nächster Zeit nichts ändern. Wie stehen wir da Österreich betrachtet im internationalen Vergleich zur EU weit? Sie sehen hier den blauen Balken. Das ist hier ganz einfach, das war die Frage, wie wahrscheinlich ist es, durch den Konsum von Lebensmitteln die Gesundheit zu beeinträchtigen. Und da sehen Sie hier bei der österreichischen Auswertung, dass da sehr viele gesagt haben, mehr wie im internationalen Vergleich, es ist nicht sehr wahrscheinlich. Das heißt, wir sind in diesem Zusammenhang noch sehr optimistisch in Bezug auf die anderen europäischen Länder und insbesondere auch auf Deutschland und Schweiz. Jetzt haben wir uns wir angeschaut in der AGES, wie schätzen denn wir, unsere Experten in der AGES, das Risiko ein? Welche Gefahren sind hier wesentlich? Das schaut jetzt ganz kompliziert aus, die Grafik ist aber ganz einfach. Hier ganz einfach sieht man die Risikoeinschätzung der Bevölkerung, hier haben Sie die Risikoeinschätzung unserer Experten und wir haben dann noch verschiedene Parameter dazugenommen. Was wissen wir denn? Wie viel Wissen ist denn vorhanden? Wo gibt es wenig Wissen? Wie viel Wissen? Und ganz interessant ist, unsere Experten sagen ganz einfach, die Fehlernährung und Pflanzenschutzmittel, da wissen wir sehr viel. Das ist ein großes Risiko. Hier ganz einfach, das ist ganz wesentlich, das ist PM steht, Entschuldigung, nicht für Pflanzenschutzmittel, die sind da, sondern für pathogene Mikroorganismen. Und hier sehen Sie, was die Bevölkerung sehr risikoreich einschätzt. Das sind eben die Pestizide, das ist GVO. Und da wissen wir aber sehr viel darüber. Was rot gekennzeichnet ist, da sagen unsere Experten, da ist das Wissen auch noch nicht sehr groß. Da sehen Sie hier Nanopartikel und da versteckt darunter, was Sie heute schon gehört haben, endokrine Disruptoren sind auch dabei. Das heißt, wir haben ein widersprüchliches, eine Wahrnehmung von Experten und von der Bevölkerung. Wir haben auch natürlich einen ganz großen Anspruch an Lebensmittel. Natürlich wollen wir alle, dass Lebensmittel sicher sind. Sie sollen aber auch geschmecken, sie sollen gesund sein, sie sollen auch sonstige noch viele Funktionen haben. Und das ist fast unmöglich heutzutage. Und wenn man uns jetzt anschaut, in der Risikowahrnehmung haben wir viele Faktoren, die da hineinspielen. Von wegen persönliche Werte, Einstellungen, Erfahrungen und so weiter. Aber auch externe Faktoren wie Medienberichterstattungen spielen hier eine Rolle, aber auch wie das Risiko charakterisiert ist. Und letztendlich geht es immer darum, wie dann der persönliche Nutzen auch ist und wie man persönlich das einschätzt. Und da spielt die gefühlte Sicherheit eine ganz große Rolle, weil die ist nämlich Grundlage für Entscheidungen. Ob ich dann tatsächlich mir entscheide, was zu machen, was zu essen oder weniger zu essen oder wie auch immer. Und die wird aber nach dem Gefühl beurteilt, das ist ganz wesentlich. Und das Ganze, diese gefühlte Sicherheit, ist auch ein menschliches Grundbedürfnis. Und es ist wesentlich, wenn wir in der täglichen Praxis dann auch mit Patienten arbeiten, weil sie ihre Entscheidung davon auch abhängig machen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie Risiken akzeptiert werden oder nicht akzeptiert werden, ist einmal ganz einfach, ein Risiko akzeptiere oder eine höhere Akzeptanz habe ich ganz einfach, wenn ich es freiwillig eingehe. Dann habe ich jetzt hier das, wenn ich die Wahlmöglichkeit habe. Das ist auch hier, wenn ich rauche zum Beispiel, nicht nur das Essen. Oder wenn ich halt die Benzpyrene am Grillgut oben habe, da habe ich. Wenn es im Gasthaus vorgesetzt ist, ist es nicht mehr freiwillig. Da wehre ich mich auch dagegen. Nicht, weil ich es dann gesundheitsschädlich einstufe, sondern weil ich mir was anderes erwarte. Dann natürlich der direkte persönliche Nutzen. Denkt man nur an Bequemlichkeit. Dann der Nervenkitzel, Herausforderungen im Sport zum Beispiel, gehe ein höheres Risiko ein und auch, wenn es zeitlich verzögert ist, dann auch habe ich hier ganz einfach eine höhere Akzeptanz. Eine niedrige Akzeptanz für Risiken habe ich ganz einfach durch Fremdbestimmung. Und das haben wir jetzt bei Kontaminanten, bei Zusatzstoffen, Pestiziden. Genau das, was wir in der Bevölkerung oder unserer Bevölkerung besonders risikoreich einschätzt. Und wenn das Risiko schwer verständlich ist, ja, Gentechnik, was das ist, ionisierte Strahlen, da kann man sich kaum was vorstellen. Das wird dann nicht so sehr akzeptiert. Wenn man sich anschaut, insgesamt noch, was ganz wesentlich ist, auch und das nehme ich hier heraus, Wissen natürlich spielt eine Rolle, aber auch, wo kommt das Wissen her und wer gibt mir die Risikoeinschätzung oder das Wissen zur Risikoeinschätzung? Und hier gibt es auch sehr viele Untersuchungen, die zum Beispiel sagen, wer ist vertrauenswürdig, wen glaubt man da? Und Sie wissen, die niedrigste Glaubwürdigkeit haben immer Politiker. Wenn die was sagen, dann wird sich das Risikoverhalten kaum ändern. Hohe Glaubwürdigkeit haben natürlich Sie als Ärztinnen und Ärzte, Fachinstitutionen insbesondere, und hier sieht man dann ganz eindeutig, wenn man dann Risiken verändern will oder das Verhalten ändern will, wer dann auch tatsächlich was sagen soll oder sagen muss. Die Betroffenheit natürlich, wo ist es, wie nehme ich das wahr, das alles ist ganz wesentlich bei der Beurteilung. Interessant, schon eine ältere Arbeit, aber ich möchte es Ihnen trotzdem zeigen, weil ich gesagt habe, die mediale Berichterstattung macht Einfluss auf die Risikobewertung, auf die persönliche Risikoeinschätzung und Bewertung. Und das ist eine ganz interessante Übersichtsarbeit. Da hat man ganz einfach genommen die Anzahl der Zeitungsartikel, die jährlichen Todesfälle, das Ganze ist in den USA gemacht worden. Und dann als Indikator hat man genommen die Anzahl der Artikel pro Todesfälle. Und da sehen Sie hier zum Beispiel bei den Lebensmittelvergiftungen, kommt man auf 5, da gibt es über 5000 Todesfälle in den USA oder in diesem Zeitraum war das ganz einfach und 257 Zeitungsartikel. Ganz unten ist wieder der Angriff des Hais. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering von einem Hai getötet zu werden. Wenn es aber eintritt, dann haben sie einen wahnsinnigen Impact in den Medien. Das ist einmal ganz klar. Und Sie sehen hier, Hautkrebs zum Beispiel hat nur 1. Ja. Wie die mediale Berichterstattung das bringt. Ich kann Ihnen es von uns sagen, beim Pferdefleischskandal überhaupt kein gesundheitliches Problem im Lebensmittelbereich. Noch dazu, wie wir dann gesehen haben, wir haben natürlich am Anfang befürchtet, dass nicht nur Pferdefleisch drinnen ist, sondern es gegebenenfalls auch Medikamentenrückstände gefunden werden, weil wir davon ausgegangen sind, dass das nicht gesunde Pferde sind, die da verwendet wurden. Das hat sich Gott sei Dank nicht verifiziert. Aber wir haben in der Zeit, in einem relativ kurzen Zeitraum, bei uns über 76 Medienanfragen zu dem Thema gehabt. Das war Täuschung, das war Irreführung, das war Betrug. Ja. Aber wir haben bei keinem anderen Thema, bei keinem anderen Lebensmittelskandal so eine Medienpräsenz und Medienanfragen bei uns gehabt. Wir selber haben ja das nachweisen können und haben ja jede Probe dann auch auf den Inhalt untersucht. Bei den Pflanzenschutzmitteln möchte ich jetzt ein paar Worte dazu sagen, weil auch im Lebensmittelsicherheitsbericht sind genau die Untersuchungen drinnen, wie viele Pflanzen oder wie viele Proben sind denn betroffen von Pflanzenschutzmitteln, wie oft wurde der Höchstgehalt überschritten bei allen Lebensmittelproben. Hier sehen Sie die Jahre 11, 12 und 13 und Sie sehen, wir sind hier bei 2013 bei 1% aller untersuchten Proben war der Rückstand über den Höchstgehalt. Da muss man sich natürlich anschauen, und das ist immer auch eine Diskussion. Jetzt haben wir schon gehört, man sollte nicht so viel Obst und Gemüse essen, aber das würde ich auch noch gern diskutieren, vielleicht dann später. Aber letztendlich wissen wir heute, dass aufgrund des präventiven Potenzials von Obst und Gemüse auch weiterhin das konsumiert werden sollte. Ja, wir können dann diskutieren, in was für einer Menge. Aber da gibt es eine schöne Arbeit, die einfach zeigt, dass der Konsum von Obst und Gemüse ungefähr, auch hier wieder Daten aus der USA, 20.000 Krebsfälle pro Jahr verhindern kann. Und demgegenüber steht eine eine Krebsinzidenz von 10 Fälle pro Jahr durch gegebenenfalls eine zusätzliche Pestizidaufnahme. Das heißt, auch hier muss man ganz einfach sagen, der präventive Effekt ist hier ganz einfach durch Lebensmittelgruppen wie Obst, Gemüse, Getreide ganz einfach so hoch, dass ich auf keinen Fall sagen würde, alleine durch das erhöhte Risiko, durch die Aufnahme von Kontaminanten, sollte man das jetzt reduzieren oder herabnehmen. Wobei ich mich aber gefragt habe beim Herrn Professor Kramer, was bleibt denn dann über, wenn man kein Obst und Gemüse mehr essen soll? Müssen wir dann wirklich Novel Food essen, das heißt die Würmer und Insekten? Aber das ist vielleicht dann beim Buffet zu diskutieren. Auf alle Fälle, ganz wesentlich ist für mich dieses Abwägen der Bevölkerung immer, was ist Risiko, was ist Sicherheit, ist sie das jetzt? Und gerade bei der Auswahl der täglichen Ernährung ist es ja so, und das wissen Sie auch, dass jeder durchschnittlich 200 Mal am Tag in irgendeiner Form an Essen denkt, an die Beschaffung des Essens und so weiter. Und da ist es besonders schwierig, dann immer auszuwählen, was uns gut tut, was gesund ist. Noch dazu, wenn unsere Ernährungsempfehlungen widersprüchlich sind. Ja. Und deshalb ist es wesentlich, dass man nicht vergessen dürfen, die Bevölkerung schätzt das Risiko nicht ab, sondern hat Angst oder nicht. Das ist einmal wesentlich und ein ganz schönes Zitat gibt es ja auch noch. Die Risiken, die die Menschen ängstigen und empören, sind nicht unbedingt die Risiken, an denen sie statistisch gesehen am häufigsten sterben. Und lassen Sie mich noch zwei Sätze zur Risikokommunikation sagen. Und Sie machen auch sehr viel Risikokommunikation im täglichen Umgang mit Ihren Patientinnen und Patienten. Da ist es ganz wesentlich, wenn wir heute wissen, die Bevölkerung hat Angst vor bestimmten Dingen, ist es wesentlich, dass wir auch Vertrauen schaffen, dass wir nicht dieses Risiko noch weiter schüren oder die Gefährlichkeit hochheben. Und andererseits müssen wir aber bei bestimmten Risiken in der Bevölkerung ein Risikobewusstsein schaffen. Das ist die Aufgabe der Risikokommunikation von uns allen, tägliche Arbeit, eine große Herausforderung. Und ich freue mich schon sehr auf die Diskussion. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.